Claudia, ich habe jetzt hier schon wieder ne, aktuelles Pentest-Ergebnis. Dieses IMO-Resolutions taucht schon wieder auf, TLS 1.0.1.1 an. Kannst du das bitte mal abknipsen?
Ja, ist ja, sollte ja kein Problem sein, ne? Da, soweit ich weiß, greifen dann nur noch aktuelle Windows-Clients drauf zu. Das sollte ja kein Ding sein.
Gut, damit sollten die alle klarkommen.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Und kaputt.
Kaputt, wie immer.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wartungsfenster-Podcast. Folge 1 nach dem Sommerloch, Folge 13.
Was ist mit Folge 12 passiert?
Dieses mit der Nullnummer bringt mich so aus dem Konzept.
Mich auch.
Genau. Folge 12 ist Bonus-Content auf unserem OnlyFans-Account. Also da müsst ihr dann für zahlen, dass wir unsere Klamotten anbehalten, ne? Ja, Sommerloch ist vorbei.
Ja, du
Ich bin
warst im
wieder
Urlaub, bist
da.
wieder da.
Genau, ich
Du
bin
warst
heute
im
den.
Urlaub, wie war's?
Ja, ich bin heute den Tag 1 aus dem Urlaub wieder da. Ich bin noch nicht wieder urlaubsreif. Aber der
Ja,
Urlaub war jetzt
stolze Leistung.
auch nicht wirklich Urlaub. Schön 3 Wochen Urlaub. Und ich hatte ja in der letzten Folge, die alle gehört haben, übrigens schöne Grüße, Stefan, ne, von der Nordsee an die Ostsee. Wir waren leider nicht an der Nordsee. Es
Ich tue
gab da
jetzt
ein
mal so, als ob ich nicht
kleines.
wüsste, was passiert ist. Was
gab
passiert?
ein kleines Corona-Malheur.
Nein.
Freitags erster Urlaubstag. Am Samstag wären wir dann 2 Wochen auf unseren angestammten Ferienhof gefahren. Freitags morgens hüstelt Kind 1 ein bisschen rum. Ich denke mir so, ah, komm hier, ne, zack, mal schnell. Einfach nur fürs Gewissen einen Corona-Test gemacht. Kind in der Nase, im Rachen. Gemischt gemacht, getan. Und dann, ne, man tröpfelt es drauf und so, Alexa, setz einen Timer auf. Alexa, vergiss den Timer, es sind schon 2 Balken zu
Oh
sehen.
nein.
Ja, es hat uns erwischt nach 2,5 Jahren Pandemie, wo wir unfallfrei durchgekommen sind.
Haben wir nicht kurz vor deinem Urlaub noch darüber geredet, wie toll das ist, dass wir es geschafft haben, da durchzukommen bisher?
Total super. Und ich habe ja auch immer gedacht, wenn es einer in die Familie einschleppt, dann bin ich das, ne? Der sich in Krankenhäuser
Ja.
tummelt und so weiter. Nein, April, April. Es war dann tatsächlich meine Frau macht so Kindergruppen, ne, so spielen, tralala. Und ja, da haben wir es uns dann wahrscheinlich eingefangen. Auf jeden Fall Tag später dann waren mein Sohn und meine Frau positiv. Ich habe es dann irgendwie noch 2 Tage länger ausgehalten. Dann brauche ich aber, ich sag mal
Aber
so,
weitgehend
ja, das
symptomlos.
war jetzt alles ziemlich entspannt.
Ja, toi, toi,
Die
toi.
Kinder hatten außer Rotznase und positiven Test gar nichts. Und ja, meine Frau und ich irgendwie so. Nur irgendwie mal einen Tag komisches Gefühl, dieses Unwohlsein, was man so bei einer Erkältung hat. Und danach war das Thema dann auch wieder durch. Aber gut, trotzdem schön hier, ne? Wir hatten ja dann erst gedacht, okay, kommen Sie ja 2 Wochen, dann skippen wir die erste Woche. Na, dummerweise hat das mit dem Freitesten dann irgendwie nicht geklappt, also haben wir dann irgendwann den ganzen Urlaub weggeworfen. Aber naja, wir haben das Beste draus gemacht. Ja, dafür ist der Garten jetzt quasi unkrautfrei.
Ja, ihr wohnt ja auch in einer schönen Gegend, das kann man ja nicht anders sagen.
Ja,
So
genau, also, ne?
Ausflüge dürften sich da, Ausflugsziele finden sich da.
Genau, das kommt davon, wenn man wohnt, wo andere Leute Urlaub machen.
Genau.
Aber neben dem Urlaub gab es noch ein paar andere ganz hübsche Überraschungen. Und zwar hat uns der Christian vom Focus On Podcast erwähnt. Der hat nämlich auf unsere Folge abgezielt, wo wir dann den Broadcom Merger mal ein bisschen auseinandergenommen haben. Grüße an Christian, danke für die Erwähnung. Auch Gruß an die Kollegen von der SVA, also den Focus On Podcast, kann man sich ruhig mal anhören. Sind so immer wechselnde Themen, also auch so Data Center und Development und hin und her. Kann man mal reinhören, verlinken wir hier auch. Dann hatte sich der Christian aber auch neben Lob für diese Aufarbeitung von diesem Broadcom-Merger noch mit einer Frage an uns gewandt, die ich dann jetzt dir auch mal stellen würde. Was sagst du denn zu Proxbox als Virtualisierer für kleine Kunden?
Bitte was? Nein, nein, in aller Ehrlichkeit sagt mir persönlich jetzt noch gar nichts.
Mir lief es halt immer mal wieder über den Weg, aber Fakt ist, in unserer Bubble gibt es halt einfach
genau,
nicht.
Genau, Namen gelesen, aber bislang noch nicht hinterher gestiegen.
Ich habe lange hin und her überlegt, woran das liegen könnte, dass sich das in unserer Bubble so gar nicht auftut, weil, ich sag mal, wenn man jetzt speziell mal so auf Virtualisierer für kleine Kunden abzielt, dann reden wir ja typischer so Single-Server-Lösungen. Also ich habe da mal ein bisschen rumrecherchiert, also Proxmox kann auch groß, ne, so mit Cluster und Live-Migration und Failover und lalala. Aber Christian hat ja hier konkret mal nach Virtualisierern für kleine Kunden nachgefragt. Das sind auch unsere typischen Single-Server-Deployments. Mhm. Aber Fakt ist, ich glaube, die befeuern wir alle mit Hyper-V. Ne? Und ich glaube, dass, also zumindest war meine Erklärung dafür, dass sich halt gerade in diesem Single-Server-Umfeld viel Hyper-V bei uns tummelt, war schlicht und einfach die Erklärung einfach, dass Virtualisierungsrecht in der Windows-Standard-Lizenz, da kannst du dann halt auf einem Hypervisor zwei Gastsysteme betreiben. Und das entspricht halt auch eher dem Naturell unserer Kundenbasis.
Ja, auch selbst bei unseren kleinen Kunden, wo wir Hyper-V einsetzen, ist halt häufig auch der Wunsch seitens des Kunden da, auch wenn der selber keine IT hat, keinen Administrator vor Ort hat oder sowas, dass der mal gucken kann. Also, dass der an den Server dran gehen kann und da Sachen laufen sehen will. Ja,
ja, es ist halt am Ende des Tages immer noch ein Windows. Ne?
Gut sind und, die Server an, ne? Das kann man in der Hyper-V-Konsole relativ schnell sehen.
Ja gut, Proxmox hat natürlich auch irgendwie ein schönes Webinterface hin und her.
Ja?
Okay. Aber ja, ich glaube für den typischen, ich sag mal, IT-interessierten Laien, die bei unseren Kleinstkunden da auch gerne mal die IT dann mit aufs Auge gedrückt bekommen haben, ist ein Windows-Server da verständlicher und dadurch, dass du halt bei der Windows-Standard eher auch, oder auch bei der Data-Center ja ein Virtualisierungsrecht dabei hast, stellt sich dieses Lizenzkostenthema an der Stelle gar nicht.
Mhm.
Na, ich meine, klar, wenn man jetzt vSphere Essentials dagegen stellt, also ich sage jetzt noch nicht mehr Essentials Plus, sondern Essentials, klar, da hat man natürlich schon nennenswert Lizenzkosten. Lizenzkosten. Erinnere mich bitte gleich mal dran, da muss ich noch was zu erzählen bezüglich vSphere und vSAN Plus.
Oh.
Wie gesagt, ne, Proxmox, guckt es euch alle mal an. Also wir verlinken mal den Wikipedia-Artikel dazu. Das sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich werde es mir mal angucken. Aber Christian, um deine Frage zu beantworten, das gibt es in unserer Bubble nicht. Ja? Also wir haben tatsächlich im Kundenumfeld eigentlich zwei große Installationsbasen und das ist Hyper-V und das ist ich könnte jetzt anteasern, dass wir uns dann Nutanix AHV jetzt mal näher ansehen werden. Aber
gut, aber das nicht für kleine Kunden.
Nee, eher nicht. Ja, dann gab es dann auch ein paar Tage später eine zweite Erwähnung, und zwar vom Andy vom Engineering Kiosk Podcast. Der hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben mit der Frage, ob er unseren Podcast in eine Sammlung aufnehmen darf. Und zwar hat der Andy und der Wolfgang vom Engineering Kiosk Podcast, da haben sich ein kleines GitHub-Projekt gebastelt. Wo sie dann mal angefangen haben, so deutsche Tech-Podcasts aufzulisten, so schön mit Metadaten und hin und her und rausrendern. Also Shoutout auch an Andy und Wolfgang vom Engineering Kiosk Podcast, werden wir ja auch mal verlinken. Sehr, sehr schönes Projekt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr uns damit aufgenommen habt. Ich bin sehr gespannt, wer das Projekt auch mal weiterfolgen. Den Podcast kann man uns auch hören. Ich hatte ja genügend Zeit zum Podcast hören. Ja, was gab es denn sonst so an Neuigkeiten?
An Neuigkeiten. Ja, eigentlich ist es schon fast wieder alt, ne? Aber vCenter 7.0U3G.
Oh, wir sind schon bei G.
Wir sind jetzt bei G. Komischerweise waren wir eine Woche davor noch bei F.
Das ist nicht gut.
Genau, da hat man doch direkt so dran gerochen, da war doch wieder irgendein Problem mit der F. Stellt sich raus, dass das Upgrade auf oder das Update auf U3F bei diversen Kunden wohl gescheitert ist, bei unseren nicht.
Aha.
Ich weiß aber auch warum nicht. Und zwar unter der Bedingung, dass dieses vCenter Integrated Windows Authentication verwendet oder mal verwendet hat. in der Vergangenheit.
Also eine typische, also gab es nicht mal irgendwann sowieso die Empfehlung, das Ganze auf LDAP umzustellen? Ja, ja. Ich weiß nicht also ganz genau, was der Grund dafür war, aber von der Machine Authentication sollte man weg. Und
man
das
sollte es weg, es wird einfach in einem Future Release, das haben sie schon letztes Jahr irgendwann, ich meine Frühjahr irgendwann angekündigt, dass sie die IWA sterben lassen in einem der nächsten Releases. Hm. Und halt empfehlen, auf AD über LDAP-LDAP-S zu gehen. Mhm. Ja, genau. Das war auf jeden Fall ein Grund, warum bei vielen wohl das Upgrade auf U3F gescheitert ist. Und jetzt gibt es U3G, mit dem das dann wieder gehen soll.
Ah. Mhm. Gut, wir hatten den Fehler jetzt noch nicht. Wir sind ja bei solchen Sachen eben ein bisschen konservativ.
Ja, so mit Windows-Authentifizierung an vCenter sind wir sowieso sehr.
Ja, das haben wir, glaube ich, vor allen Dingen irgendwann mal sehr, sehr stark ausgerottet. Und ich glaube, wenn man so unsere firmeninterne Security-Baseline nimmt, dann sagen wir ja sowieso, lass das mal lieber mit vCenter in Active Directory hängen. Mach das mal lieber schön in dem vSphere-eigenen Directory. Klar, dann.
Genau, musst du halt deine Security doppelt pflegen sozusagen, aber so wahnsinnig aufwendig ist es meistens nicht im vCenter.
Ja, gut, also jetzt für unsere Umgebungen.
Ja, definitiv für unsere Umgebungen.
Ist das natürlich erstmal kein großes Drama. Ich will nicht anzweifeln, dass es da Firmen gibt, für die das eine totale Katastrophe ist. Aber am Ende des Tages ist es ja auch immer ein Schauen, okay, was sind die Anforderungen, was sind die Risiken, was sind die Einschränkungen dabei. Und dann, klar, kann man das natürlich auch dann wieder anbinden, wenn man sicher anbindet. Also auch vCenter grundsätzlich mal irgendwo sicher wegsperren und dann sehr genau schauen, wer da dran darf. Ja, eine andere schöne Neuigkeit. Microsoft haut ein bisschen was für Lau raus.
Ach, das ist immer schön.
Ja, und zwar M365 E5-Pläne.
E5-Pläne?
Ja, Klammer auf, ohne Audio-Conferencing und ohne Windows 10.
Ja, aber trotzdem.
Es gibt M365 Developer E5-Pläne für Lau. Zwar ist das eine Subscription, die läuft 90 Tage. Beinhaltet 25 Seats M365 E5, wie gesagt, ohne eine Windows 10 und ohne Conferencing. Ist insofern ganz lustig, läuft zwar nur 90 Tage, kann aber verlängert werden. Mhm. Und was ist denn immer, ich meine, du kennst das, wir haben so ein M365 Lab-Tenant. Mhm. Aber man braucht ja immer mal so ein Lab-Tenant zum Rumspielen.
Ja, man kann ja nicht immer die eigene Prot nehmen. Nein, genau.
Nicht, ups. Genau, und genau für den Zweck gibt es diese M365 Developer-Pläne. Schön dabei, wenn man die aufsetzt, hat man die Möglichkeit, einen fertigen Tenant zu nehmen. Der kommt dann schon mit so ein paar Usern angelegt, mit Testdaten und so weiter, für SharePoint, für Teams, für hin und her. Da kann man sich dann ein bisschen austoben. Da kann man allerdings keine Custom-Domains drin verknüpfen.
Ja, gut, ist ja aber zum Rumspielen brauchst du die eigentlich.
Ja, kommt ja immer darauf an, wie sehr man damit rumspielen will. Deswegen habe ich mich bei meinem M365 Lab-Tenant für einen leeren Tenant entschieden, weil da kann ich nämlich Custom-Domains verknüpfen. Aha. Da kann man zwar dann auch nachher Demo-Daten quasi so Demo-Datenpakete zuklicken, aber jetzt habe ich wieder meine azure-lab.de und surprise, surprise, M365 labtenant.de. Die war auch noch frei.
Kriegst du diese Domain immer?
Ich weiß es nicht. soweit ganz schön. Verlinken wir ja auch mal. Ich hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten bei der Einrichtung. Also da kam dann bei der ersten Registrierung schon so, wir haben hier ganz viel zu tun und kann einen Moment dauern. Dann habe ich es nochmal versucht, dann lief die Registrierung auch durch. Ist dann nachher auch tatsächlich einmal komplett, ne? Also auch das Azure AD mit Premium P2.
Oh.
Da kann man dann schon ein bisschen was machen. War bei mir halt Spielwiese für das Thema, was ich gleich mal anreißen wollte. Ich hatte ja ein bisschen Zeit und konnte damit ein bisschen rumspielen. Mhm. Du hattest mich dann aber auch während des Urlaubs mal kurz angetickert, weil sich die Partnerbedingungen oder Partnerkonditionen von Microsoft ein bisschen geändert haben.
Ja, ich weiß nicht, ob es anderen da draußen auch so geht, aber als ich hier diese die neuen Microsoft-Partner-Konditionen, was heißt neu? Die sind eigentlich im März kommuniziert worden, wie es halt so ist. Man ist dann nicht jeden Tag dran oder nicht jeden Tag da auf dem Dashboard und bekommt das nicht unbedingt mit. Ich habe es jetzt mitbekommen und diese Anforderungen sind für uns als
kleine Bude. Mal,
ja, kleine Bude, okay. Ich habe noch überlegt, wie ich das nett formuliere. Nein, für uns als kleine Bude echt hart. Also allein nur die Anzahl der zertifizierten Individuen übersteigt, glaube ich, für manche Kompetenzen einfach die Anzahl unserer Mitarbeiter. Ich glaube, so für Security-Kompetenz gar keine Chance. Ich glaube, da brauchst du so 20 Leute oder sowas.
Was?
Technisch Zertifizierte, ja.
Müssen also aber definitiv verschiedene Personen sein?
Müssen verschiedene sein, ja. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, so das Minimum für irgendwas sind 3.
Müssen wir jetzt dann wieder mal auf unsere Bucketlist gucken, was wir noch an Zertifizierungen dieses Jahr offen haben, wa?
Die ich Liste, meine, ja.
Kaum war Microsoft ja fertig, ist ja HP dann aus dem Hut gesprungen und sagte, ja. Hallo.
Wir hätten da noch gerne.
Hallo, genau, wir hätten da noch gerne. Ja, haben wir dann auch HP Enterprise möchte ja seine Partner gut ausgebildet wissen und auch da ist es dann jedes Jahr aufs Neue wieder.
Ja, zu Recht immer, ne? Auch bei Microsoft irgendwo zu Recht, aber
ja, wobei ich, hatte ich glaube ich auch schon mal ausgeführt, ich finde das Verfahren, wie Microsoft es den Leuten anbietet, Zertifizierungen aktuell zu halten, finde ich bei Microsoft einfach angenehmer als bei HP oder HP Enterprise.
Das ist wahr, ja.
Weil, ne, wir haben es gerade gemacht, wir haben gerade mal wieder irgendwie jetzt 246,50 € zweimal mal eben Kaching ausgegeben, dafür, dass ich dann Anfang September irgendeinem schlecht englisch sprechenden Inder meine Webcam wieder durchs Büro halten darf, damit sich auch ja kein Troll unter meinem Schreibtisch versteckt hat, um mir die Pearson View Prüfung zu machen. ja, zum Glück müssen wir nur eine Prüfung machen.
Mhm.
Dann haben wir es wieder.
Das geht.
Haben wir es wieder voll und ich glaube, den Study Guide haben wir auch noch irgendwo rumliegen. Ja, ist halt, ja, genau. Du sagst das.
Hilft ja nichts.
Nee, gehört halt mit zum Spiel, ne? Ich meine, wir hatten, ich war ja, kurz bevor ich in den Urlaub gestartet bin, habe ich ja noch eine kleine Rheinschifffahrt gemacht von der TechData. Mit Nutanix und HPE und war von TechData veranstaltet. Und ja, das war ja so ein bisschen der Startschuss für uns, dass wir uns mit Nutanix mal wieder anfreunden wollen. Mal gucken, wie arrogant sie diesmal auftreten. Das letzte Mal habe ich die noch nicht vergessen. Ja, entschuldige bitte. Also, ne, als das erste, also jetzt, Disclaimer, ne? Also bitte mit einem Augenzwinkern verstehen. Nutanix war eine ganz kleine Bude und da hatten wir uns gedacht, okay, dann gucken wir uns die Jungs mal an und dann sind die bei uns vorbeigekommen, damals noch mit einem anderen Distributor und haben uns dann quasi ihre Produkte gezeigt und ich kannte das Zeug ja schon, das ging ja schon auf Twitter gut hin und her und man hatte sich dann damit mal ein bisschen eingelesen und halt mal verfolgt, was andere Leute so damit machen. Und dann kam diese Frage so, ja, wie viele Boxen wollt ihr denn im Jahr machen? Und wir so, ja, so am Anfang so 2, 3. Ja, da haben die Jungs ihren Kaffee ausgetrunken, sich noch ein paar Kekse eingepackt und sind wieder gegangen. Ja,
da also, hab ich auch noch Kekse eingepackt.
Wie gesagt, mit einem Augenzwinkern bitte. Mit
ja,
einem
ja,
Augenzwinkern.
Ja, ja, klar.
Nein, aber das muss man schon sagen, die sind ein bisschen erwachsener geworden. Also früher hatten sie ja so ein bisschen so dieses, ja, hier, the freedom of choice und sucht euch aus, welchen Hypervisor und hin und her. Nein. Also davon sind sie mittlerweile tatsächlich gesagt schon, nee, also du kannst gerne Hyper-V machen, du kannst gerne ESXi machen, aber mach lieber hier unseren eigenen AHV. Zu Recht, ich meine, man hört vieles, ne? Mal schauen, wir werden uns das Produkt oder die Produkte mal ein bisschen intensiver anschauen und mal schauen, welche schönen Use Cases man damit so bauen kann. Ne? Ja, kommen wir mal zu den Themen. Du hast dich während meiner Abwesenheit nicht gelangweilt und hast ja eine War Story, wie man so schön sagt, mitgebracht.
Ach. Ja, du meinst diese Exchange-Geschichte, ne?
Irgendwie, wenn,
diese kleine Exchange.
Wenn du anfängst von Exchange zu erzählen, ist das direkt immer klar, okay, das wird jetzt schon wieder
Wieso?
Schmerzhaft.
Wieso?
Nein.
Wieso? Erläutere.
Was hast du denn getrieben?
willst du damit sagen, ich kenne mich nicht so gut aus? Mit? Nein, das ist, habe ich so nicht verstanden. Ist gut.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube schon, wenn der Exchange sieht, dass du um die Ecke kommst, dann denkt er sich auch so, oh.
Das überlege ich mir jetzt, genau. Nein, wir hatten eine Exchange-Hybrid-Installation. Kunde hatte zweimal Exchange 2.16 in der DAC.
Ja. Ist ja, ja erstmal nichts gegen einzuwenden.
Genau, hinter einem Citrix ADC. Ja, und das Ganze auf Windows 2.12 R2.
Oh, da müssen wir auch mal über Migration laut nachdenken bei dem Kunden.
Sollten wir mal machen, aber ich weiß nicht, was er davon hält. Wir haben jetzt gerade Exchange Hybrid gebaut. Tendenziell wird das dann eher in Richtung Cloud gehen.
Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, auf was migrieren. Ich habe ja nur gesagt, wir müssen
migrieren. Ja, gut.
Ne? Kann ja auch heißen in die Cloud.
Jedenfalls haben wir aufgrund verschiedener Anforderungen einen dritten Exchange-Server dazu gebaut, mit dem wir eben die Hybrid-Kommunikation übernehmen. Warum machen wir das? Naja, die haben mehrere Tenants. Die haben mehrere oder kriegen mehrere Exchange-Online-Hybrid-Stellungen, je nachdem. Und die vorhandene Infrastruktur wollten wir möglichst nicht anpacken. Das heißt, alles, was so hinter dem ADC ist, das sollte auch da bleiben.
Ja gut, gerade wenn du jetzt zwei Kisten hinter einem ADC hast, ja, ich glaube, das ist immer der bessere Weg, dann einen separaten Exchange-Server dann dahin zu stellen. Der muss ja auch nicht mit ins Load-Balancing rein,
genau,
sondern der kann ja dann einfach in der Org rumgammeln und seinen Exchange-Hybrid-Kram machen.
Genau, und ein bisschen SMTP zwischen Exchange Online und
Den On-Prem. Namespace, genau, dann nach außen veröffentlichen.
Ganz genau. Na, außerdem haben die noch diverse Online- On-Site-Appliances, wir haben No-Spam-Proxy für S/MIME und da soll das natürlich alles weiter durchlaufen. Ja.
Also schön Central-Mail-Transport.
Genau. Der neue Server ist natürlich dann Exchange 2016, ist auf Windows Server 2016. Ja, weil 19 ne? noch nicht supported.
Ne? So, ja. Ja.
Hm. Ja. Warum ist das an Windows Server 2016? HCW ist eigentlich so weit durchgelaufen, hat da so eine Warnung, so ganz am Ende, so, hey, ich konnte die OAuth-Config nicht machen. Okay, hast du ja erstmal in die Logs reingeguckt. Also, ja, gut, das wird damit zusammenhängen, dass der Kunde, ich glaube, 40 Domänen, akzeptierte Domänen hat und der muss bei dem PowerShell-Befehl, wo die alle als SPN in den MS Online Service Service Principal Name reingehauen werden sollten, ist das irgendwie auf die Nase gefallen. Denke ich, ja, ist egal, gibt einen Artikel dazu, wie man das händisch macht, habe ich händisch gemacht, soweit, alles schick. Jetzt hat man am Ende halt die Situation, okay, man konnte Mailboxen hin und her migrieren und alles schick soweit. Nur eine Sache hat nicht funktioniert. Und zwar Verfügbarkeitsabfragen. Und zwar nur in eine Richtung. Und das auch nur aus Outlook oder Teams. Wenn ich auf einem Client on-site, dessen Mailbox noch on-prem liegt, Outlook geschaltet habe und eine Besprechung planen wollte mit jemandem, dessen Mailbox schon in Exchange Online liegt, hat das nicht funktioniert. Und zwar nur in die Richtung, in die andere Richtung ging.
Also wenn du eine Cloud-Mailbox hattest, die konntest du dann halt von einem On-Prem-Postfach FreeBSD lesen.
Nochmal.
Also wenn du eine Cloud-Mailbox hattest in Exchange Online und du hattest eine, genau. okay.
Genau. Und das gut. Ging und dann ging es mal nicht. Also das war sehr, sehr schwer rauszuprügeln, weil es ging, ich würde mal so tippen, so 70% der Zeit, fast zwischen 60% und 70% der Zeit ging das nicht.
Aber
und dann ging es.
War immer, es ging quasi, wenn es funktioniert hat, ging es immer in die eine Richtung. Oder gab es auch Fälle,
wo es ging zu 100% der Zeit in die eine Richtung und in die andere Richtung ging es zu 30% der Zeit.
Okay, jetzt educated guess, wenn du so ein Konstrukt hast, hätte ich jetzt, so als interessierter Laie hätte ich gesagt, okay, entweder irgendwas Load Balancing oder irgendwas Firewall. Also Firewall
genau,
im Sinne
haben
von...
Genau, das habe ich auch so geguckt, ne? Das alles schön ausgeschlossen, das hatte nichts mit dem Load Balancer zu tun. Und rein streng genommen ging es ja auch um die andere Richtung. Es ging ja nicht um die eingehende Richtung, sondern um eine ausgehende Richtung. Ende vom Lied. Ich habe das Problem, hat mich über meinen Urlaub hinweg gedanklich beschäftigt, weil ich musste das leider ungelöst zurücklassen, als ich in Urlaub gegangen bin.
Wie oft warst du an dem Punkt, dass du mit einer Axt Generis RZ gegangen wärst?
Ja, die können ja auch nichts dafür, die Server.
Ist egal.
Ja, Auflösung. Auflösung haben wir vorhin schon angeteasert. Im Intro. auf den Windows Server 2.12 R2, wo die alten Exchange Server drauf liefen, musste für die Client-Seite TLS 1.2 aktiviert werden und 1.0 und 1.1 deaktiviert werden. Und dann lief das Ganze.
WTF.
Ja gut, ist lange angekündigt, ne? Also ich meine, man kann ja jetzt heutzutage wirklich keiner mehr sagen, dass er das nicht wusste, dass jetzt TLS 1.2 irgendwie Pflicht ist. Das kann mir heute keiner mehr erzählen. Ich glaube, ja, das wurde angekündigt, ja, ich mein, 2017, dass das deprecated wird.
Ja, ich glaube, wenn man das jetzt ein bisschen ausdifferenziert betrachtet, würde man sagen, okay, das wussten wir schon länger. Ich sag mal, dass du machst ja auch heute kein SSL 2, SSL 3 mehr an. Mhm. Ich glaube, wir alle wissen, dass TLS 1.0.1.1 auch deprecated ist, dass man es halt nicht mehr aktivieren soll. Fakt ist natürlich, es ist halt an ganz vielen Stellen, also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr noch irgendwie Zeug habt, wo SSL 2, 3 an ist, Gott bewahre, macht das bitte aus. Ne? Mhm. TLS 1.0.1.1 kenne ich sicherlich noch etliches Zeug, wo das auch per Default einfach an ist. Mhm. Du erinnerst dich an dieses eine lustige Ticket, was bei uns mal eingetrommelt ist, TLS 1.0.1.1 beim Webinterface von Alcatel Stellar Access Points.
Ja.
Ja, wir hatten auch, also ich habe damals keine Möglichkeit gefunden, das abzuknipsen. Ja, Fakt ist natürlich, müssen natürlich mehrere Sachen auch da miteinander spielen. Ne? Und ich meine, klar, Microsoft ist natürlich, also das muss man Microsoft schon lassen, die sind schon sehr gut da drin, solche tiefgreifenden Changes wie, ey Leute, wir machen hier TLS 1.0.1.1 aus. Das wird über einen sehr, sehr langen Zeitraum natürlich auch kommuniziert, aber in welcher Bubble wird das kommuniziert? Ich meine, wir beide kriegen wahrscheinlich einmal am Tag irgendeinen lustigen Microsoft 365 Digest, wo dann auch sehr, sehr detailliert Changes angekündigt sind. Ne? Oder wir fangen jetzt an, dieses Feature auszurollen. Ach so, übrigens, denkt bitte dran, was ist denn mit dem Deaktivieren von Basic Out und so weiter?
Genau. Ne? Ist das lange, lange angekündigt, ja.
Aber immer noch nicht gemacht, ne? Sie sind immer noch, oder?
Ich glaube, ab, oh Gott, September?
Ja, kommen wir gleich.
Also, ja, oder ist es jetzt vielleicht zum Ende des Monats gewesen? Ja, wie auch immer.
Genau. Also, das ist schon, und ich meine, sagen wir es mal so, ne, bei 2.12 R2, da ist das ganze Zeug auch noch per Default an. Mhm,
ganz genau.
Ja, und ich sag mal, es ist jetzt auch nicht so einfach, es auszuknipsen, weil das ist jetzt keine Option im Server Manager, da machen wir TLS 1.0.1.1 aus, weil da greifen ja wieder verschiedene Sachen ineinander. Mhm. Ne? Also du hast ja den IIS, dann hast du dann auch teilweise so Einstellungen für das .NET Framework, wo das dann gemacht werden muss.
Oh ja. Mhm. Ne?
Das sind ja dann verschiedene Stellen, also auch wenn man es mal ganz einfach runterbricht, sind es am Ende das Registry Keys. Aber ich glaube, wenn du es machen willst, musst du irgendwie an 4 verschiedenen Stellen Registry Keys setzen, um TLS 1.0.1.1 auszuknipsen. Mhm. Ja, exakt. Und es halt dann entsprechend zu forcen. Und wir hatten es im Intro ja schon so ein bisschen angerissen, am Ende des Tages muss auch Client-Anwendung da einfach mitspielen.
Mhm. Ja, leider auch oft genug. Ne? Das spielt keine Rolle, dass du dann Windows 10 Client hast, wenn deine Client-Anwendung das nicht unterstützt.
Genau, ne, weil wenn dein Server sagt, jetzt da vielleicht auch nochmal zum Kontext, Server und Client handeln ja die höchstmögliche Cypher Suite aus. Ne? Cypher Suite beschreibt halt, welche verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen verwendet werden können zur Absicherung einer Kommunikation. Also ne, sprich Cypher für Schlüsselaustausch, für Blockverschlüsselung und so weiter. Und habt ihr vielleicht alles schon mal gesehen, wenn dann irgendwo auch bei Firewalls, so bei VPN, so von Cypher Suites die Rede ist, ne, so TLS 1.0.1.1, RSA, IIS 128, SHA, tralala. Und die einigen, Client-Server, einigen sich halt auf den höchstmöglichen Standard. Wenn dein Server aber sagt, Alter, ich mache hier nur TLS 1.2 und dein Client sagt, ich kann aber nur 1.0 und 1.1, hast du halt ein Problem.
Aber wie gesagt, hängt auch wiederum von der Anwendung ab. Das gilt zum Beispiel alles, wenn du einen Browser verwendest auf einem Windows-Client. Ne? Sobald beide Seiten TLS 1.2 können, dann machen die das schon.
Korrekt.
Ich habe aber durchaus auch gehabt bei einem anderen Kunden jetzt kürzlich, dass es wirklich eine Anwendung war, die das nicht unterstützt hat. Mhm. Ne? Also wirklich eine, ich Boah, ich weiß gar nicht mehr, genau, was das war. Jedenfalls hat man das schön brav alles deaktiviert, ne, weil wir dachten, okay, das ist alles Windows 10, das sind alles Windows Server 2016 oder 2012 in dem Fall. Kein Problem, machen wir aus. Und exakt das ist passiert. Es gab die eine wichtige kritische Business-Critical-Anwendung, die einfach nur TLS 1.0 machen wollte. Ja. Aber wo du hast gerade eben hier so lustige Abkürzungen durch die Gegend geworfen.
Genau, die Cypher Suites.
ECDHI und so weiter, die Cypher Suites. Ich persönlich kann mir ja unglaublich schlecht merken, was davon ist jetzt eigentlich gut und was nicht. Also, genau. Ne, was ist so recommended?
Was muss ich für mein SSL Labs A Plus Rating tun?
Ja, genau. ECDHI kann ich mir noch merken. Alles, was wo MD5 ne? drin steht, will ich nicht haben. So grob kann ich mir das merken. Aber es gibt ja, keine Ahnung, über 200 verschiedene mögliche Cypher Suiten in TLS 1.2.
Genau.
Ich habe eine kleine Seite gefunden, die können wir ja nochmal in die Shownotes reinpacken, die ich ja extrem nützlich fand, die einem nämlich immer aktuell sagt, das ist cyphersuite.info.
Ah, sehr schön.
Welche Cypher aktuell recommended sind und welche eher nicht so.
Das ist gut. Verlinken wir direkt mal in den Shownotes. Hängt natürlich auch immer stark von der Anwendung ab, die man da hat, ne? Welchen Webserver man hat, welchen MTA man da hat. Also ich kenne halt dieses Thema Cypher Suites viel aus dem Linux-Umfeld. Da will man das alles schön haben. Was natürlich, Drucker.
Drucker wie kommst du jetzt auf Drucker?
Ja, wie komme ich da jetzt auf Drucker? Weil Drucker immer wieder, weißt du machst dir Gedanken, wie kriege ich bei meinem ADC für meinen Webservice irgendwie ein A-Plus-Rating hin? Ja, und verbrätst dem Ding da mundgeblasene Cypher-Suites und dann kommt da irgend so ein krüppeliger Kyocera schlagt mich tot her mit einer Firmware von 1783 und er sagt dann, hier ist mein Bauchladen, ich mache alles und ich mache alles unverschlüsselt.
Ja, ja. Also jetzt auf diese Seite, die ich eben erwähnte, bin ich nämlich in dem Kontext gestoßen, dass mein Kunde hat mich gebeten, guck mal, ich habe hier eine ganz neue Druckerflotte und
neue Druckerflotte.
Ja, ganz neue, also ne, lauter neue Drucker und alle frisch implementiert und jetzt soll ich da mal einen Blick drauf werfen, was so Sicherheit angeht. Und das habe ich auch just bereut, ne? Also warum ich sowas immer vorschlage, weiß ich auch manchmal nicht. Aber du gehst halt durch dieses Webinterface durch und so jede Seite ist so, warum ist das an? Warum ist das an? SMB V1, ja, SNMP V1, sämtliche Druckerprotokolle, die du dir vorstellen kannst. Also ne, WSD, LDP, IPP, IPPS und so weiter und so fort. Alles an. Also, wo gemerkt, der Kunde setzt das einfach an einem Print-Server ein. Ja? Also, es gibt gar keinen Anlass dazu, da WSD drauf anzulassen. Ne?
Ja, ich glaube, das ist am Ende des Tages ist auch so ein bisschen so die heilige Kuh der Convenience. Ne?
Ja, so maximale Kompatibilität. Das ist aber auch maximale Unsicherheit. Ne? Weil solange du halt irgendwie, dann läuft da, keine Ahnung, SLP, LLMNR, läuft da alles drauf. Ich habe sogar den Haken gefunden, bitte unsignierte Firmware-Updates zulassen. Ich denke, warum ist dieser Haken gesetzt? Warum ist der denn bei Default gesetzt? Was soll das? Gott.
Ja gut, aber also Drucker beziehungsweise die Embedded Print Server in Druckern, das ist halt auch so sehr hardware-nahes Zeug, was im Zweifelsfall dann auch einfach irgendwann ungepflegt hinten rüberfällt. Ne? Also ich bin auch mal ein sehr großer Freund davon, auch solche Sachen halt zu härten. Ne? Ich meine, wir alle lachen immer darüber, wenn dann wieder irgendwo bei Heise steht, so hahaha, irgendwie die neueste Miele-Waschmaschine mit Wi-Fi ist hops genommen worden. Aber ganz ehrlich, liebe Freunde, am Ende des Tages sind es eure Drucker. Und also ich kann mich da tatsächlich mal an einen Kunden erinnern, der hatte dann auch so ein bisschen VS-Zeug da rumliegen, sprich, wenn die dann auch, also ne, Follow-Me-Printing, sprich, musste hingehen, Key drauflegen, PIN eingeben, lalala. Also die haben sich dann auch wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, wie ist denn das eigentlich mit den Druckjobs, wenn die da auf der Platte vom Drucker landen, sind die verschlüsselt und ne, wie werden die Daten übertragen und so weiter. Also da wurde dann von Seiten des Kunden schon sehr viel Hirnschmalz da reingesteckt, weil halt klar, ne, wenn da irgendwelche Verschlusssache-Zeug gedruckt werden soll, dann sollte das auf sichere Art und Weise passieren. Aber fällt mir da spontan, weil du gerade SNMP V1 sagst, das ist tatsächlich so auch ein Aruba-Switch. Ne? Wenn ich einen Aruba-Switch aus der Box hole, ist da SNMP V1 Public Unrestricted automatisch an.
Und Spanning Tree automatisch aus.
Ja, also liebe Kollegen von Aruba, wenn ihr das hört, verdammte Axt, macht's doch mal ordentlich.
Also ne, warum will ich dem Kunden denn ermöglichen, dass er unqualifiziert den Switch einfach irgendwo dran klemmt? Ja. Warum muss ich dem das ermöglichen?
Also, genau. Aber wie gesagt, ne, SNMP V1 unrestricted an, kannst du lustig Schwanereien mitmachen. Ne? Und muss man auch dazu sagen, ich meine, SNMP ist ja, glaube ich, eher ein Protokoll, womit viele Netzwerk-Laien echt auf Kriegsfuß stehen. Mhm. Ich meine, da ist man dann froh, wenn man dann irgendwie SNMP V2 oder so hat. Ich meine, wir haben seit Jahren SNMP V3. Ja? Also wir wissen, wir können authentifiziert und verschlüsselt SNMP-Zeug machen. Und, aber es ist halt schon immer so ein bisschen krampfig, den Leuten zu sagen, okay, lass mal SNMP V3 anmachen. Ja, du brauchst halt hier authentifiziert und verschlüsselt und Passphrase hier, Passphrase da und Rollen und User und dalala.
Ja, aber lieber keine SNMP als V1 oder V2. Ganz einfach.
So. Ne? Muss man sich
dann
halt
mache ich lieber einen Ping in meinem Monitoring, wenn ich nicht das Ding monitoren will.
Ah, ja. Ping ist böse. Ping muss man abschalten.
Ping ist böse.
Kannst du mir einen Grund nennen, warum die Windows Server Firewall standardmäßig Echo Reply blockt? Ich meine, die ganzen Fascho-Admins sagen ja auch so, nein, meine Warnadresse darf von draußen nicht angepingt werden. Und ich glaube, für diese Fascho-Admins, da wurde bei IPv6 gesagt, so, wisst ihr was, Freunde, wenn die IPv6 funktionieren haben wollt, dann muss da ICMP funktionieren.
Ja, weißt du, ich denke dann immer, okay, dass das nicht geht, da wird es irgendeinen Grund geben, den ich jetzt einfach nicht kenne. Aber.
Gut. Lassen wir das.
Lassen wir das.
Ja, und ich habe auch gesehen, und du hast es mir ja gerade vor der Aufnahme gezeigt, du hast ein bisschen PowerShell-Code.
Ach so. Ja, ich habe bei einem Kunden quasi so eine Art Monitoring von Active Directory-Events eingeführt.
Genau, du hast mir mal kurz wieder in 30 Sekunden vor Augen geführt, was für ein Low-Code-Developer ich bin.
Ach komm, nur weil das Ganze einen Header hat, wo man mein Name und Description drin steht, macht es nicht besser. Nee, aber vor allen Dingen Reports, und da ging es um NTLM-Anmeldungen, weil ich wollte mal so ein Gefühl dafür kriegen, oder wir wollten mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel davon da noch in der Domäne unterwegs ist.
Ja gut, also NTLM-Auditing ist ja also grundsätzlich was, wo ich immer sage, ja, das sollte man mal gemacht haben.
Auf jeden Fall, sollte man mal gemacht haben. Im Endeffekt wird es bestimmt Systeme geben, wo sich das nicht ändern lässt. Aber ich sag mal, in einer überschaubaren Domäne müsste sich das eigentlich, ich sag mal, ausrotten lassen. Weil wenn, dann wollen wir Kerberos. Wie dem auch sei, ich wollte da mal so ein Gefühl für kriegen. Es ist schlimmer als gedacht da, aber ist ja immer so. Vor allen Dingen vielmehr so bei den ersten Mails, wo der geht halt hin und guckt sich die Logs von den Domain-Controllern an und identifiziert, okay, das ist NTLM, V1, V2. Jetzt gibt es bei V1 so eine kleine Besonderheit. V1 wird manchmal gelockt, obwohl es gar kein NTLM ist. Das heißt, da steht zwar im Security Log ein Event und da steht unten drunter Paketname oder Pakettyp ist NTLM. Auch ne, LM Package Name ist NTLM V1. Aber es wurde in Wirklichkeit kein NTLM Schlüsselmaterial gefunden. Das heißt, das ist irgendwas Anonymes und so ist dann auch der Benutzername und der anonyme Logon. Solche Events, die kann man wohl mal, die sind soweit unbedenklich, weitgehend. Ja? Mhm. Man sollte mal klären, wo die herkommen. Also zum Beispiel uralte Kisten mit einem Computerbrowser an oder sowas. Ne? Sowas ist so ein klassisches Event. Aber der Kunde hatte hier so einige NTLM V1-Anmeldungen. Die meisten davon waren Anonymous Logon. Und dann sah ich aber immer zwei der DCs. Also immer gegenseitig Events loggen. Okay, ne? DC1, Anmeldung auf DC1 und das lockte dann halt der DC2 und andersrum.
So, da ich weiß, bei welchen Kunden wir reden, weiß ich auch, dass das, ich will nicht sagen flammneue 2.16er sind, aber die sind vor gar nicht so langer Zeit installiert worden. Sind das 2.19er?
Das sind 2.19er.
Dann, ja gut, das ist ja noch unverständlicher.
Ja, total unverständlich. Bis auf, wenn du die Lösung hörst.
Ah, okay.
Da handelt es sich um eine Domäne, die jetzt nicht gerade vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren gebaut wurde. Ja, die hat so ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, würde ich es mal fast sagen.
17 Jahre.
17 Jahre. 17 okay, Jahre. Dann vielleicht ist ein paar Jahrzehnte, aber übertrieben, aber gut. 17 Jahre.
Oder, warte mal eben, wann habe ich hier angefangen?
Ich würde jetzt,
die schon?
Ja doch, 18. 18 müssten das sein.
2003, 2004, ne? So, ja, die Kante,
2004,
ja.
2004, meine ich.
Ja.
Wie dem auch sei, es ist wohl an irgendeinem Punkt in der mal entschieden worden und es ist an irgendeinem Punkt mal die Default Domain Controller Policy angepasst worden. Und das Elm Compatibility Level wurde gesetzt auf nur NTLM-Antwortsätze.
Warum?
Wahrscheinlich aus Zeiten, als NTLM noch besser war als alles andere.
Also Kerberos haben wir seit Windows 2000. NTLM geht auf NT3 irgendwas zurück.
Tja, da, ich kann es dir nicht so ganz genau sagen. Ich weiß nicht, welcher Grund dahinter steht.
Die heilige Kuh der Kompatibilität.
Ja, das ist ja eigentlich eben nicht kompatibel. Ja, gut.
Wie bist
Wie
du denn
auch sei. Ja, es war einfach so per Aufschluss, ne? Also ich habe auch erst gedacht, ne, sind so brandneue Server und guck mal, hier andere Hersteller, das ist auch Hardware, ne, Hardware-Server. Vielleicht ist das irgendein herstellerspezifischer Agent oder so, ne? War es dann nicht. Dann gab es aber auch keine Dienste oder sowas, die mir das erklären würden. Also nichts, was die DC selber da ausführen. Und dann dachte ich, ne, muss ja irgendwo da in der Richtung liegen. Und dann sah ich mir das erste Mal die Default Domain Controller Policy an.
Exkurs, bist du jemand, der sagt, dass man die Default Domain und Default Domain Controller Policy anpacken darf? Oder sagst du, wenn da drin was zu ändern ist, mache ich eine separate Policy?
Ich, wenn es nach mir geht, wird die nie angepackt. Aber ich muss die auch nicht notwendigerweise haben. Weißt du, was ich meine? Also ich kann meine Sicherheitsrichtlinien oder meine
Policies
ja selber bauen.
Ich habe schon immer mal wieder damit zu kämpfen, dass ich Umgebungen vorfinde, wo jemand definitiv in einer oder in beiden Policies rumgefrickelt hat.
Und du findest das nie wieder, weil...
Ich finde das nie wieder, genau.
Klar,
also
ganz
wo
genau.
Du dann am Ende echt so, sag ich mal, dir eine nackige Lab-Umgebung aufsetzt und dann echt so eine... zwei Fenster nebeneinander, dann fängst du an, so Einstellungen zu vergleichen,
ja,
um mal zu gucken,
so.
Okay, wo ist dann da der Unterschied?
Oder man nimmt sich eine Domain, zum Beispiel unsere eigene, wo man weiß, dass das nie gemacht wurde, und legt das daneben. Aber genau sowas, genau aus dem Grunde, ich persönlich vermeide das, in den Default-Policies-Einstellungen zu machen.
Ja, zumindest sollte man es halt irgendwie ganz ordentlich dokumentieren, ne? Passt übrigens, weil wir gerade sagten, ne, Default Domain Controller Policy anpacken oder nicht. Ich bin bei Reddit über einen schönen Thread gestolpert. Der hatte mich dann auch dazu genötigt, dass ich da mal einen Blogpost zu verfasse. Können wir auch verlinken. Und zwar ging es darum, ein armer Tropf meinte dann auch mal, seine Umgebung härten zu müssen und hat dann irgendwelche Stick-Policies angewendet mit dem Ergebnis, dass sich binnen von 2 Tagen irgendwie sein gesamtes AD in Luft aufgelöst hat. Sprich, alles, was rot war, war rot. Anmeldefehler, Kerberos-Fehler und so weiter und so fort. Er hat da einen ganz schönen Postmortem-Artikel auch zugeschrieben. Wir verlinken dann auch mal den Reddit-Thread und auch den Blog-Artikel von mir, weil ich habe das mal aufgegriffen. Auflösung war, er hat am Ende dann irgendwie so alle seine Domain-Controller runtergefahren, bis auf einen, und hat auf diesem einen letzten verbleibenden Domain-Controller das Kennwort vom KRB-TGT-User, also vom Kerberos-Ticketing-User, geändert. Jetzt wissen wir ja seit einiger Zeit, das ist ja sowieso etwas, was man regulär, also es gibt da jetzt keine konkrete Empfehlung, aber man sagt, so alle 180 Tage sollte man dieses Kennwort einfach mal ändern. Fun Fact, es stellt sich dann bei ihm raus, jetzt muss man das ein bisschen auflösen, er hat dieses Kennwort geändert und mit der Kennwortänderung gab es dann auf einmal ein AES-Hash des User-Kennworts.
Das heißt auch eine ältere Domäne und der Kerberos TGT hat nur RC4-Tickets ausgestellt.
Korrekt. Und wenn man RC4 dann abknipst, dann hat man ein Problem. Ja? Also als Active Directory im Jahr 2000 auf die Welt kam, da haben wir noch über RC4 und DES-Verschlüsselung bei Kerberos-Tickets gesprochen. Dementsprechend, wenn es diesen User gab, das Kennwort von diesem User war dann entsprechend DES und RC4 gehasht. Mit Server 2003 kam dann Support für AES-Verschlüsselung zu. Mit Server 2008 konnte man selber dann auch das Kennwort von diesem User ändern. Mit dem Effekt, wenn man mal den Domain-Functional-Level von Server 2003 auf einen höheren, also 2008 R2, 2012 R2, geändert hat, dann wurde automatisch das Kennwort vom KRB-TGT-User geändert, mit dem Zweck, dass es ein AES-Hash für das Kennwort gibt. So, das ist auch bei Microsoft so dokumentiert, dass beim Hochziehen des Domain Functional Levels von 2003 auf ein höheres Level genau das passiert, dass eben das Kennwort vom KRBTGT geändert wird. Es gibt aber genug Evidenz bei Reddit und im Internet, dass das offenbar nicht immer der Fall ist.
Auch gesehen, ja. Selber gesehen, letztens noch.
Meine Schlussfolgerung daraus ist, Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, RC4 zu deaktivieren, das ist von Microsoft selber schon mal deaktiviert worden, ja. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, RC4 abzuknipsen, ändert bitte vorher mal einfach so rein prophylaktisch mal das Kennwort vom KRBTGT. Wenn ihr nicht sowieso, also das ist meine Empfehlung, macht euch einen Prozess dafür, dass ihr das wirklich alle 180 Tage mal ändert. Das ist eine gute Idee. Das sollte man mal machen.
RC4 abknipsen ist ja auch eine gute Idee, ne? Ist mir letztens auch mal in die Finger gefallen, aber dann im Zusammenhang mit einem Trust innerhalb eines Forests mal aufpassen. Also wenn,
Trust.
Ja, genau. Wenn ihr so ein Konstrukt habt, ihr habt mehrere Domänen in einem Forest, die haben ja einen Trust untereinander, dann schaut euch den mal an, ob da der Haken gesetzt ist, also diese Vertrauensstellung, ob der Haken gesetzt ist, dass die andere Domäne AES-Verschlüsselung unterstützt. Wenn ihr das nämlich nicht tut und ihr knipst RC4 ab, dann habt ihr da die Vertrauensstellung kaputt.
Grundsätzlich auch eine gute Idee, mal eine administrative CMD aufzumachen, einfach mal ein K-List Leerzeichen TGT einzugeben, beziehungsweise mal ein K-List einzugeben, um mal zu gucken, welche Encryption so für die Kerberos-Sachen verwendet wird. Wenn da irgendwas mit RC4 drin auftaucht, dann solltet ihr euch da mal Hilfe holen, dass man das mal heile macht. Ja, ich hatte ja, du hast mich nicht dran erinnert, verdammte Axt.
Ach, Lizenzen. Lizenzen, ja, du wolltest
genau.
Doch was erzählen.
Genau, erzähl doch und zwar, mal. Wir hatten ja schon mal angeteasert, dass es mit Visan und vSphere Plus, wie angekündigt, schon jetzt ein erstes Subscription-Produkt gibt seitens VMware, weil das ist ja dann auch so von Broadcom, sag ich mal, avisiert worden, dass man die ganzen Kunden auf Subscriptions wechselt. Da sind jetzt wohl ich will nicht sagen, die ersten Preise durchgesickert, weil das versucht man wohl gerade bei Broadcom zu vermeiden, dass da Preise durchsickern für das Produkt. Also vSphere Plus kannst du lizenzieren. Mindestens 16 Kerne. Wenn deine CPUs weniger Kerne haben, ist egal. Man versucht gerade, man ist wohl gerade sehr bemüht, da keine Preise durchsickern zu lassen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Also stay tuned, wir werden da mal die Augen und Ohren offen halten und vielleicht haben wir in der nächsten Folge da noch mal mehr. Ja, dann hatte ich ja ein bisschen Zeit.
Ja, und womit hast du dich da denn, du hast vorhin so angeteasert.
Ja, genau, richtig. Ich hatte dann halt die M365-5 Lizenz mal genutzt, um mal zu schauen, wie es denn mit dem Microsoft Graph PowerShell SDK aussieht.
Ja, gehört. Das kündigt sich so an, so als Ablöse für diverses, ne?
Genau, das ist wieder ganz lustig. Eigentlich wollte Microsoft, oder es gibt ja bei Microsoft einen bunten Blumenstrauß an PowerShell-Modulen, um an Microsoft 365 rumzufuschen.
MS Online. Genau. Online, Exchange Online Management.
Azure AD, V1, Azure V2, lalala, ein bunter Blumenstrauß.
Aber selbst Azure AD gibt es nicht nur eine und so weiter.
Mehr. Ja, genau. Und was ja für mich mal der persönliche Breakdown ist dann, wenn ich dann anfangen muss, wenn ich bei einem Kunden etwas mache und ich muss dann einmal eine PowerShell Core kann ich aufmachen, weil das Modul läuft damit und dann muss ich wieder eine PowerShell 5 irgendwo aufmachen, weil das Modul mit der 7 nicht läuft und da kriege ich mal die Hörner. Und jetzt hatte Microsoft gesagt, ja, so Freunde, im Juni 2022 knipsen wir den alten Scheiß ab. Das sagen sie oft, machen es dann halt nicht.
Juli, wollte gerade sagen.
Dann hieß es, wir machen das im Dezember 2022.
Aha.
Und jetzt hat man gesagt, ja, wir machen das dann irgendwann nach Dezember 2022. Aber das gibt
wir
euch.
Sind noch nicht fertig.
Nein, wir sind noch nicht fertig. Aber das gibt euch allen ein bisschen Zeit, sich mit der Graph PowerShell mal auseinanderzusetzen. Weil also die Microsoft Graph API, das ist ja so ein bisschen das verbindende Element hinter allen Microsoft 365-Diensten. Das ist insofern natürlich interessant, weil du mit der Graph API wirklich alle 365-Dienste befummeln kannst. Ja? Ob das Teams ist, ob das Exchange ist, ob das Azure AD ist, ist total egal. Mhm. Warum ist das so? Es ist eine REST API. Ja, und damit ist dir Tür und Tor geöffnet. Was da besonders schön ist, es reicht halt, du hast einen APN-Punkt, ja, du hast ein Access-Token und damit steht dir da Tür und Tor offen. Du brauchst also nicht irgendwie dich einmal gegen Azure AD und einmal gegen Exchange Online. Nein, nein, du machst einmal, besorgst du dir halt so ein Access-Token und dann kannst du damit wirklich, sag ich mal, die komplette 365-Plattform bespielen. Was auch schön ist, das ist jetzt das erste Modul und da trägt natürlich so ein bisschen dann Früchte, dass es am Ende des Tages eine REST API ist, ist cross-plattformfähig. Ja?
Oh, okay.
Also PowerShell 5, 7, Mac, Linux, Windows, egal welches Endgerät du da hast, da ist, du kannst es halt auf jedem beliebigen Endgerät mit der PowerShell deiner Wahl. Kannst du damit loslegen. Und das ist natürlich auch schon mal ganz wichtig, es wird die komplette Bandbreite der Modern Authentication Library supported, was natürlich dann auch im Hinblick auf Security nochmal eine ganze Menge mehr bietet. Kann ich gleich mal was zu sagen. So ein Nachteil ist, darfst natürlich alles, was du irgendwie an Skripten für M365 gebaut hast, darfst du einmal neu machen. Das ist nicht so schön, aber naja, ist vielleicht auch nicht die schlechteste Idee, dass man so von Zeit zu Zeit mal seine ganzen Skripte irgendwie einem Refactoring unterzieht und das dann halt einmal neu macht. Installiert ist das Ganze relativ einfach, ne? Schön install module, microsoft.graph, Ende.
Okay.
Frage am Rande, Scope, Current User oder All Users? Wo installierst du standardmäßig dein Zeug hin?
Ich mache das eigentlich All User.
Warum? wo ist mein Abmahnungsbogen? Nein, ich bin tatsächlich Team Current User.
Auf meinem Nope gibt es nur den einen. Oh mein Gott.
Genau, also warum nimmst du All?
Okay, gut.
Nein, alles gut. was natürlich da ganz schön ist, wenn du damit einmal anfängst, grundsätzlich Authentifizierung, Autorisierung läuft gegen die Microsoft Identity Plattform. Sprich, Authentifizierung ist erstmal so, sag ich mal, deine Identität feststellen. Autorisierung ist halt, okay, welche Berechtigungen hast du denn eigentlich? Und das ist schon mal ganz interessant, weil die Berechtigungen, mit denen du da rumhantierst, das wird über so eine Permission Scopes gemacht.
Okay.
Pass auf, der Punkt ist ja folgender. Wenn du, oder was ist denn der Klassiker? Der Klassiker ist doch, wir nehmen unseren M365 Global Admin.
Globalen Admin.
Ne? Wir schmeißen ein PowerShell-Modul an, was irgendwas im M365 macht. Der fragt nach Authentifizierung und sagt, hier ist mein Global Admin und gib mir einfach alles. Das funktioniert so einfach nicht mehr. Sondern da müssen wir jetzt beim Verbindungsaufbau einen Permission Scope halt definieren. Aber was möchten wir denn zum Beispiel machen? Möchten wir User Profile lesen? Möchten wir an Kalendern rumspielen? Etc. Und danach oder damit verbunden sind natürlich dann so die Rechte List, Create, Update, Delete. Also so wie man es von einer REST API auch erkennt. Also, ne, Fun Fact, wenn du jetzt das PowerShell SDK nicht verwenden willst, du kannst auch deine Linux-Skills rauskramen und lustig mit Curl darum hantieren.
Also du?
Nein.
Okay.
Nein.
Dann?
Ich nicht. Microsoft hat das auch alles sehr, sehr schön dokumentiert. Es gibt eine schöne Endpoint-Reference, die können wir auch mal verlinken. Und wenn man halt mal einfach so damit einsteigen will, du installierst das PowerShell-Modul, machst danach einen Connect im Ggraph und dann musst halt auch deine Permission Scopes mit angeben. Und das ist halt auf Dauer vielleicht ein bisschen unhandlich. Ne? Ich meine, wenn du jetzt ad hoc irgendwie da rumhantieren willst, kannst du das machen. Besser ist es dann nachher mit einer App Registration zu arbeiten.
Okay.
Und das ist jetzt auch wieder so eine, in meinen Augen, so aus oder auch aus der Security-Perspektive, natürlich eine ganz interessante Sache. Du hinterlegst in deinem Tenant eine App-Registration, die du dann halt benutzt und kannst halt da dann entweder zum Beispiel per Zertifikat authentifizieren.
Oh.
Schön. Oder aber per App-Secret. Zertifikat heißt halt, du lädst halt ein nur den Public Key hoch, der Private Key muss halt auf deiner Maschine sein. Das ist, glaube ich, auch eher so das, was man draußen in der Pod nutzen sollte. Also ich habe es bei mir einfach mit meinem S, meinem Zertifikat gemacht, so zum Testen und Rumspielen. Tut es halt auch ein, noch ein App-Secret. Schön dabei auch, die App-Secrets sind zeitlich begrenzt. Ne? Also wenn du ein neues App-Secret dann halt erstellst, dann gibst du dem eine Laufzeit mit. Musst es dir wegnotieren, weil du kriegst es einmal angezeigt, danach dann halt nicht mehr. Wie man das halt auch so von App-Secrets erkennt. Aber das ist halt definitiv auch was, wo Microsoft sagt, nee, das ist was für Test-Dev, weil so ein App-Secret wird dann auch irgendwo hardcoded hinterlegt. Ja, also sieht auch beim Verbindungsaufbau tatsächlich so aus, wenn du mit einem App-Secret rumhantierst, musst du daraus dann erstmal so einen Access-Token bauen. Das sind nicht ganz so handy, aber das funktioniert schon. Dieses Permission-Scope-Thema zwingt dich natürlich dazu, dir vorher Gedanken zu machen, was willst du da eigentlich tun?
Oh, das ist aber eine schwierige Anforderung.
Ah, ist schwierige Anforderung, genau.
Ich muss vorher wissen, was ich, okay, ja, ja.
Ne? Und ja, wobei, das führt natürlich auch dazu, dass du dann, je nachdem, was du da automatisieren willst, dann registrierst du natürlich dann auch verschiedene, also im besten Fall registrierst du natürlich verschiedene, machst du verschiedene App-Registrations. Ne? Du hast zum Beispiel ein Skript, was zum Beispiel automatisiert, dass, dass ein Teams-Team angelegt wird. Ja? Oder was halt irgendwelche Benachrichtigungen in Teams-Channel reinpostet, was so, zum Beispiel irgendwas aus einer SharePoint-Site holt, hochlädt, sonst irgendwas. Und da kannst du dich dann sehr konkret eine App-Registration machen, gibst dir die Berechtigung, machst dir eine Authentifizierung über Zertifikat und dann ist das auch, sag ich mal, so als ja, Login auch in im Auditing vernünftig sichtbar. Ja, die Berechtigung, da gibt es auch nochmal eine Unterscheidung. Es gibt halt Delegated Permissions und Application Permissions. Also die Delegated Permissions, das ist so typischerweise so alles, was irgendwie so Web oder.
Ach, ist
oder
es dieses, ne? Diese App möchte das und das in deinem.
Korrekt, ja, genau.
Okay.
Ne? Das ist also so eine Delegated Permission, also wo dann entsprechend deine App dann auch, sag ich mal,
bestimmte Berechtigungen anfragt.
Halt, ja. Genau, dann halt Dinge erledigt. Und das Schöne dabei ist natürlich, dass, dass, wenn du mit Delegated Permissions arbeitest, deine App nie mehr Berechtigung als dein User haben kann.
Okay, ja, ist logisch.
Ja. Wenn du halt Dinge automatisieren willst, die eher als Task oder sowas laufen, da brauchst du dann eher die Application Permissions, das ist so für Background Services gedacht. Und da hast du nämlich exakt die Rechte, oder die, die App hat dann genau, oder der Task, den du dann halt über die App Registration auswählst, dann genau die Rechte, die du dann halt da sehr schön ausgewählt hast. Alles in allem muss man natürlich ein bisschen da ein bisschen umdenken. Wie gesagt, deswegen, man muss dann halt auch seine Skripte umbauen, was die Permissions angeht. Ich sag mal, bei den Delegated Permissions, da wird der User halt gefragt, ne, darf diese App das? Es gibt halt bei beiden Varianten, sowohl bei den Delegated als auch bei den Application Permissions, gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, diesen Consent halt als Admin zu geben. Nach dem Motto, ne, ich als Admin sage halt, okay, es gibt hier einen Admin-Consent, dass diese App das darf. Na, dann kriegst du halt auch keine, keine Nachfrage mehr für den User. Microsoft Graph ist natürlich so ein Rabbit Hole, ne? Da kannst du dich natürlich auch
du hast doch Zeit im Urlaub.
unfassbar rein nörden in das Thema. Finde ich natürlich wieder sehr spannend. Muss an vielen Stellen natürlich umdenken. Ist natürlich auch unglaublich flexibel. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur so ein bisschen am Rande damit rumgespielt. Also den üblichen Kram, also so ein User mal manipulieren, User mal anlegen, User mal löschen, irgendwelche Sachen in Teams Kanäle reinpusten. Was man da auch dann mal sich mal anschauen kann, ist das ganze Thema Power Automate. Macht am Ende nichts anderes auch als an der Graph API rumspielen. Habe ich mir nämlich dann auch in dem Zusammenhang aber nochmal mit angeguckt. Auch immer wieder schön, was da geht. Ich weiß nicht, wie der eine oder andere, wer mir auf Twitter folgt, der wird sich morgens immer über seinen lustigen Guten Morgen-Tweet wundern, ja. Das ist auch so ein Power-Automate-Überbleibsel.
Findest du nicht mehr, wo du es abschaltest?
Na, ich müsste es mal abschalten, aber immer wenn ich daran denke, ich müsste das mal abschalten, dann.
Hast du keine Zeit, das zu tun?
Ne, wieder da. Oh, ein Eichhörnchen.
Ja,
dann habe ich es wieder verdrängt. Also wie gesagt, wir verlinken mal ein bisschen was zu dem zu der Microsoft Graph. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ihr werdet da nicht drum rumkommen. Ja? Also Microsoft hat die Axt an die alten PowerShell-Module angelegt. Der Tag X kommt.
Ja, ich guck's mir ja an, aber kann ja nicht jeder Urlaub haben.
Ach, kann nicht jeder Urlaub haben? Ach, Moment, bist du nicht der, der gerade Urlaub hatte?
Einfach, das ist doch schon ewig her.
Ja, aber das ist schon so ein bisschen so. Wenn einer von uns beiden Urlaub hat, ist der andere dann danach schon wieder urlaubsreif, ne?
Ja, definitiv. Weil ich gar nicht so genau weiß, warum. Ich meine, es ist nicht so, als ob ich ständig Sachen von deinen Kunden bearbeitet hätte, aber.
Ne? Ja, es lastet. Ja, die Seniors haben hier. Da lastet viel auf den Schultern.
Das schneide ich raus. Dass die Leute glauben das.
Ich schneide das raus. Nein. Wie stehst du denn überhaupt dazu? Ich hatte letztens auch nochmal so eine, bei einem Kunden tatsächlich so eine Unterhaltung. Muss man so als Infrastrukturmensch programmieren können?
Programmieren? Nein.
Aber. Also,
Programmieren im Sinne von jetzt
Software entwickeln,
Webseiten, Webanwendungen etc. muss man eigentlich können als Infrastrukturmensch.
Ich meine, aber
ist manchmal hilfreich.
Ne?
Es ist manchmal hilfreich, ja.
Du kannst das.
Ja. Und nu. Ich hatte letztens zum Beispiel einen Fall, das war einer deiner Kunden übrigens, also deiner in Anführungsstrichen, ne? Wo die über eine Sophos UTM Web Application Firewall OWA nicht anständig dargestellt wurde. Du weißt bestimmt, welche Kunden ich meine.
Weiß ich natürlich sofort.
Mhm, genau. Und da hat das geholfen, weil ich dann nämlich nachvollziehen konnte, okay, hier ist es ohne und hier ist es mit, also extern, ne, und konnte mir dann im Quelltext angucken, okay, pass auf, der Zugriff scheitert auf diesen Pfad und den konnte ich dann in der OWA freischalten. Also es hilft schon mal, wenn man ein bisschen HTML-Quellcode lesen kann, aber eigentlich brauchen tut man das nicht, nee. Man kann sich auch, glaube ich, so behelfen.
Ja gut, aber dieses Thema, also wir haben das ja immer mal wieder, ne, also speziell, wenn man es jetzt, brechen wir es wirklich mal jetzt auch für unsere Bubble auf PowerShell natürlich mal runter.
Ja,
ich glaube, das ist echt,
das
brauchst du einfach, ne? Mhm. Also ich glaube, wenn schönes Beispiel, da sind wir wieder bei Exchange, ne? Ich sag mal, Großteile einer Exchange-Migration, das ist PowerShell-Fu. Ich meine, ich erinnere mich immer wieder schön daran, meine letzte Spielerei hier mit Edge Transport und so weiter. Mhm. Das gibst du jetzt aber gerade nicht alles aus dem Kopf. Nein, das habe ich hier alles schon in einem OneNote mal abgelegt. Mhm. Das ist alles PowerShell-Fu, ne?
Ja.
Ach, das Ganze, gemacht hast, das ganze Auditing, das ganze Reporting, das ist alles PowerShell-Fu.
Das ist alles PowerShell, genau. Na, also ich glaube, egal wer oder in welchem Level du unterwegs bist, das lesen zu können, das sollte schon gehen, ne? Also zumindest nachvollziehen.
Ja, dass du
nicht
so Schritte nachvollziehen kannst.
Was man
kann,
auf Stack Overflow googelt. Aber, oder auch hier, ne, Power CLI, ne? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, keine Ahnung, ich habe hier 10 Hosts mit Standard-Switch. Ich muss eine neue Port-Group dran anlegen. Ja, meinst du, das mache ich händisch?
Ich werde nie dein fragendes Gesicht vergessen, als wir beide mal in Frankfurt waren bei einem Kunden. Spätabends VMs von einem ESX auf den anderen schubsen musste und ich dann so einen PowerShell-One-Liner irgendwie losgefahren und gesagt, so,
jetzt gehen wir essen.
Und du so, hä?
Ah, komm, so war es ja nicht, aber ja.
Nee, aber es ist ja tatsächlich so, also PowerShell, na, also Power CLI als PowerShell-Modul für VMware, das ist natürlich etwas, wo wir quasi nicht drum rumkommen. Genauso das ganze Thema Microsoft 365 Exchange, auch da brauchen wir immer wieder PowerShell. Was bei mir auch so ein bisschen so Pet Project ist, Python, ne, brauchen wir jetzt so aus unserer Windows-Welt jetzt nicht unbedingt. Wobei Python Bash, das habe ich halt so bei meinen BSD-Hobeln. Da finde ich das mal eher irgendwelche Bash-Skripte, die ich da mal gebaut habe, irgendwelches Python-Zeug, um irgendwas zusammen zu stöpseln. Also ich sage von mir ja selber auch, ich bin ja auch so eher so ein Low-Code-Developer. Aber ja, also ich glaube, ich verstehe schon, wenn ich mir von Stack Overflow irgendwie Zeug zusammen kopiere, dass ich
was das da tut
und was es da nicht tut. Ne? Mhm. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass das heute fast unverzichtbar ist, also auch für Data Center Infrastructure Leute, dass man da Scripting oder zumindest so rudimentär PowerShell, Python, Bash, was auch immer. Ich glaube, am Ende des Tages ist es sogar egal, welche Sprache es konkret ist. Ich glaube, du musst einfach in der Lage sein.
Oder welches System. Ich habe heute noch, ich habe keine Ahnung von SharePoint, ich habe heute noch eine Sitemap erstellt für einen Kunden mit SharePoint PowerShell Befehlen. Ja, weißt.
Ich finde dieses T-Shirt ja immer noch wunderbar, ne?
Ja.
Ja. Also ich sag's auch, Azubis bei uns immer wieder, ihr werdet da zwangsläufig nicht drumherum kommen. Wobei, Python fällt mir jetzt noch spontan eigentlich eine Sache ein. Also gerade im Netzwerkumfeld haben wir ja häufig mit Zeug zu tun, was mittlerweile REST APIs hat, ne? Also die Aruba CX, das hattest du ja mal, mal gesagt, die haben ja eine relativ schöne API, die normalen Arubas, nicht CX, haben auch eine REST API. Wir kennen es von den, oder ich kenne es von den Sophos XG. Das ist dann, also da kann man mit ein bisschen Python sich das Leben schon sehr, 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 sehr vereinfachen.
Ja, ja. Oder Aruba ClearPass hat auch eine schöne REST API plus ein PowerShell-Modul, mit dem man diese REST API dann auch ansprechen kann. Ist auch ganz nett. Ja.
Bei ILO ist es ja auch, ne? Hier, ich glaube, Glassfish kann man auch ganz wunderbar mit rumhantieren. Ist schon ganz lustig, über irgendwie ein bisschen Curl und da Server ein- und auszuknipsen. Ist jetzt natürlich größtenteils natürlich eher Spielerei, aber da gibt es natürlich auch dann tatsächlich vernünftige Use Cases für. Also, ne, Leute, ihr werdet da irgendwie nicht drum rumkommen und man muss jetzt nicht irgendwie Informatik studiert haben, aber wenn man halt ein bisschen das Zeug versteht und lesen kann, dann hilft einem das schon sehr viel weiter. Hast du denn ein Aufreger der Woche?
Ich fürchte nicht wirklich. Ich fürchte, ich hatte einen, aber den brauche ich jetzt eigentlich nicht noch.
Den brauchst du nicht noch erwähnen.
Nee.
Ja,
da ging es um so eine, weißt du, so eine 80%-Lösung, die regen mich immer so ein bisschen auf, ne, wenn du halt beim Kunden unterwegs bist und du siehst da irgendwie ein neu implementiertes System und dann guckst du in so ein Detail rein und denkst, oh mein Gott, warum macht ihr das so? Warum macht ihr, keine Ahnung, einen normalen Service-Account für einen SQL-Server? Warum baut ihr einen Service-Account für einen SQL-Server? Entweder du lässt es als NT-Autorität SQL-Server laufen oder aber, wenn du einen Service-Account haben willst, dann mach doch bitte einen Group-Managed-Service-Account. Einfach so Kleinigkeiten. Ne? Es ist seit 10 Jahren oder sowas nicht mehr üblich, dafür eigene Service-User zu bauen.
Ja, gut, das ist
nur so ein Beispiel. Es ist eine 80%-Lösung.
Ja, ich meine, mit 80%-Lösung habe ich natürlich erstmal per se kein Problem, weil 80%-Lösung heißt erstmal, das Zeug funktioniert und dem Anwender ist möglicherweise geholfen. Ich glaube, das Schlimme bei 80%-Lösungen ist, wir nehmen das jetzt mal in Betrieb.
plötzlich Prot.
Genau, ups, plötzlich Prot. Aber dieser Schritt danach, dass dann, okay, ne, wenn sich die Wogen ein bisschen geglättet haben, wenn das neue System implementiert ist, wenn es läuft, dann implementieren wir das mal ordentlich. Also klar, viele 80%-Lösungen im Infrastrukturbereich bei Kunden entstehen dadurch, weil dem Kunden möglicherweise dann einfach so die letzten 20% Know-how fehlen.
Ja, oder Zeit.
Oder Zeit, natürlich.
Ich muss heute fertig werden, ich habe jetzt keine Zeit, das noch.
Genau. Also ich glaube, wichtig ist halt, dass man sich am Ende des Tages um seine 80%-Lösungen kümmert, ne? Dass man sagt, dass man sich immer wieder aufhört, ich habe da noch eine 80%-Lösung, die muss ich halt nochmal.
Die Motivation ist natürlich nicht hoch, wenn für den Endanwender oder denjenigen, der das System dann sieht, das aussieht wie 100. Ne?
Ja gut, das war möglicherweise grundsätzlich erstmal so ein IT-Problem. Ne?
dieser große Teppich?
Nee, mir fällt jetzt lustigerweise da tatsächlich auch noch so eine Analogie aus dem Bau ein. Ne? Wenn man mal so durch Neubaugebiete fährt, dann sieht man das häufiger schon mal. Ne? Dann hat man auch, also das Haus mag ja selber fertig sein, ne? Das ist dann 80%, aber der Garten ist dann halt irgendwie eine Trümmerwüste oder oder auch irgendwelche anderen Sachen sind dann halt vielleicht einfach nicht fertig gemacht, sondern da müssen wir uns mal drum kümmern.
Ja, aber so ist eben in der IT nicht, ne? Also ist ja häufig genug, dass, funktioniert ja, läuft ja alles, Ziel erreicht, aber in Wirklichkeit so unterm Teppich sind es halt doch dann noch so ein paar.
Ja gut, im schlimmsten Fall fallen einem halt diese 80% Sachen dann irgendwann mal auf die auf die Füße. Ne? Und das ist dann immer, wenn es dann viele sind, die dir auf die Füße fallen, ist natürlich immer schlecht.
Schlecht.
So ein kleiner Downer zum Ende. Nein, also, ich hab mich sehr gefreut auf die Aufnahme heute.
Ja, ich mich auch.
Richtig Bock drauf.
Das war ich meine, den Zuhörern kam das ja jetzt gar nicht so lang vor. Für uns war das deutlich länger.
Ja, weil wir vorgearbeitet haben.
Ja, wir haben vorgearbeitet, wollten wir hier nochmal erwähnt haben. Also wir haben jetzt auch seit 4 Wochen nicht aufgenommen.
Genau, weil wir ja beide Urlaub hatten. Erst du oder ich.
Ja, dazwischen hatten wir ja noch einmal.
Ach stimmt, genau, dann hatten wir noch aufgenommen. Mhm. Aber jetzt sind wir ja wieder in unserem gewohnten 2-Wochen-Rhythmus bis zum nächsten Urlaub. Und dann schauen wir mal weiter.
Du hast jetzt aber nicht vor, jetzt noch Urlaub zu nehmen.
Nein, ich habe gerade erst Urlaub gehabt. Ich möchte jetzt keinen Urlaub mehr nehmen.
Okay, gut.
Es ist gut, wie es ist. Ich hatte einen schönen Urlaub, aber ich, darf man ja nicht so laut sagen, wenn man sagt, ich freue mich wieder auf die Arbeit.
Ach, um Himmels Willen. Das, also doch, unseren Zuhörern gegenüber kannst du das, glaube ich, laut sagen.
Naja, in diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt gesund, im Gegensatz, ne? Macht's nicht so wie ich. Und lasst schön Kommentare und Bewertungen da. Nochmal schöne Grüße an den Stefan, der ja wahrscheinlich jetzt auch aus seinem Urlaub wieder zurück ist. Wenn nicht, habt noch eine schöne Zeit an der Ostsee. Und Grüße auch an alle anderen.
Hinzuzufügen. In dem Sinne,
würde ich sagen, gut. Haben wir alles schön gemacht. Habt eine gute Zeit. Bis dann.
Bis tschüss. Dann. Tschüss.